Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Also Mutter ist überfordert oder der Vater ist überfordert oder die Oma ist überfordert und dann wird das Kind irgendwann gesagt, kannst du nicht sehen, dass ich jetzt gerade überfordert bin? Also, sie können es wirklich nicht. Und sie werden dann aber für dumm abgestempelt und das ist das, was sich dann bei den Kindern verfestigt.
Das will natürlich keiner. Wie es anders gehen kann, darum geht es in dieser Folge von Elterngedöns. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Online-Kursen, wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Der nächste startet am 7. Januar. Das ist eine intensive Begleitung, würde ich mal sagen. Für 5 Wochen stehe ich an deiner Seite mit Informationen, mit Übungen, mit Videos, mit Aufgaben und vor allem mit 4 großen Live-Webinaren, in denen wir Gruppencoaching machen und üben und meditieren. Und das wird eine intensive Zeit. Und ja, ich freue mich darauf und ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist. Und jetzt am 22.12. gibt es noch ein kostenloses Angebot von mir, und zwar ein Lesenachmittag. Um 15 Uhr lese ich meine Wichtelgeschichten vor, falls du nächste Woche Dienstag also noch jemanden brauchst, der deine Kinder für einen Moment, für ein halbes Stündchen oder so dreiviertel Stündchen beschäftigt, dann wäre ich da. Ich schaue mal, auf welchem Kanal ich das mache. Guck mal auf meine Seite christopherend.de oder in mein Newsletter schreibe ich das rein und du wirst auch auf Facebook und Instagram Infos dazu finden. Nächste Woche, 22.12. um 15 Uhr. Lese ich meine Wichtelgeschichten deinem Kind vor. Heute geht es um Empathie, und zwar die Empathie von unserem Kind und unsere eigene. Was Kinder brauchen, um ihre Empathie zu entwickeln, das erklärt Mona Kino in dieser Folge. Mona war eigentlich mal Drehbuchautorin und dann hat sie bei einer Recherche festgestellt, da ging es um häusliche Gewalt, und dann hat sie festgestellt, Gewalt ist viel mehr als körperliche Gewalt. Und dann ist sie gelandet in einem Tagesseminar von Jesper Juhl und irgendwann hat sie dann tatsächlich bei ihm eine Ausbildung gemacht zur Familientherapeutin. Und jetzt ist von ihr ein Buch erschienen, Zeit für Empathie, 5 Wege zur inneren Balance und einem gelassenen Miteinander in der Familie. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Da sind nicht nur Infos drin, da sind auch Geschichten drin zum Mitfühlen. Da sind Beispiele drin, wie Dialoge vielleicht anders ablaufen könnten. Da sind Gastbeiträge drin von Weggefährten von Jesper Juhl und vieles, vieles mehr. Es ist ein ganz wunderbares Buch geworden. Und ja, das ist auch eine wunderbare Folge. Aber hör selbst. Hallo Mona.
Hallo.
Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Dein neues Buch, dein kommt jetzt raus. Empathie. Und es geht um Empathie und wie man das bei Kindern fördern kann. Das finde ich total spannend, weil irgendwie könnte man ja auch denken, naja, man wird damit entweder geboren oder man hat es oder man hat es nicht. Ist ja vielleicht so eine landläufige Meinung.
Ja, genau. Deswegen hat mich das Thema auch ursprünglich angefangen zu interessieren. Und tatsächlich ist es so, jeder wird damit geboren, also jeder hat es. Und die Frage ist, wie es sich dann im Laufe der Kindheit und des Lebens eben entwickeln kann. Also es ist eine Fähigkeit, die jedem von uns innewohnt und die jeder üben kann. So wie man auch Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern auch eine Fähigkeit. Und Empathie wird eben häufig mit Mitgefühl verwechselt. Und das ist das, was dazu sozusagen, denke ich, führt. Weil manche Menschen können ihr Mitgefühl tatsächlich nicht so mobilisieren. Das hängt mit Sicherheit dann auch damit zusammen, dass die Empathie nicht so trainiert ist, wie sie sich entfalten kann. Jetzt mal so im Groben gesagt.
Was ist denn Empathie dann?
Also Empathie ist die Fähigkeit, dass ich mich nicht nur emotional in jemanden hineinversetzen kann, sondern auch kognitiv. Und Das heißt, das ist etwas, was sich wirklich bei Kindern erst entwickelt, weil der Mensch kommt so unfertig wie sonst nichts anderes, kein anderes Lebewesen auf der Welt zur Welt. Und vorrangig ist das Gehirn, das Organ, was sich eben auch am längsten entwickelt. Und Kinder kommen, oder der Mensch kommt mit der Fähigkeit, emotional zu spiegeln, also seine Umwelt emotional zu spiegeln auf die Welt. Das ist und das geht auch über die Spiegelneuronen. Und man hat, da gibt es einfach immer ein sehr schönes Beispiel, was ich dann benutze. Das ist, wenn du auf der Säuglingsstation Kinder liegen hast, eins fängt an zu weinen und alle fangen mit an zu weinen. Die haben keinen Hunger, die haben keinen Durst, sondern die signalisieren, hallo, ich höre dich und du bist nicht alleine. Oder ich fühle, dass da was bei dir nicht in Ordnung ist und wir machen ein bisschen mehr Dampf, damit hier auch wirklich einer kommt, der dir was irgendwie bringt oder der sich um dich kümmert. Ja. Das ist in erster Linie wie ein Spiegel oder wie ein Echo. Ja. Und je älter die Kinder werden, also Spracherwerb, Sprachschatz erweitert sich, so erweitern sich natürlich alle anderen kognitiven Fähigkeiten auch. Und es gibt in der Kindheitsforschung auch da ein wunderschönes Beispiel. Das heißt, das Bergexperiment kann man auch auf YouTube finden, wenn man das eingibt. Und das zeigt, dass Kinder irgendwie mit 4, 5, 6 Jahren, wenn man sie fragt, vor einem Berg sitzend, ein Untersuchungspartner, also eben einen Psychologen gegenüber, der sie fragt, sag mal, was ist eigentlich, kannst du mir erzählen, was auf deiner Seite des Berges zu sehen ist und was denkst du, ist auf meiner Seite des Berges zu sehen? Kinder mit, also unter 6, 7, 8 können das nicht. Die können nur sagen, was sie auf ihrer Seite sehen. Und je älter die werden, können die auch, ohne zu sehen, was auf der anderen Seite ist, partizipieren, was auf der anderen Seite für den anderen sichtbar ist. War das klar genug?
Ja, Theory of Mind, oder? Heißt der, ist der Fachbegriff. Ja. Ne? Ja, genau. Also das heißt, das muss sich entwickeln erstmal.
Genau, es muss sich entwickeln und es braucht dafür Menschen, die den Kindern das vorleben und es braucht dafür eben auch Menschen und ich rede jetzt nicht nur von Eltern, sondern überhaupt Familienmitgliedern, deswegen ist mein Buch auch nicht nur für Eltern, sondern es ist wirklich für die ganze Familie, weil Kinder eben darauf angewiesen sind, dass ihnen das vorgelebt wird, also Familie und dann natürlich auch irgendwann das erweiterte soziale Umfeld, wie Kindergarten, braucht es Erzieher, die das können und die das auch wissen, dass Kinder das nicht können. Und ich habe neulich auch ein ganz schönes Beispiel jemandem erklärt, ist, wie häufig hört man den Satz, ein Kind, also Mutter ist überfordert oder der Vater ist überfordert oder die Oma ist überfordert und dann wird das Kind irgendwann gesagt, kannst du nicht sehen, dass ich jetzt gerade überfordert bin? Also sie können es wirklich nicht. Ja. Und sie werden dann aber für dumm abgestempelt und das ist das, was sich dann bei den Kindern verfestigt.
Und auch ein bisschen Schuld und Verantwortung wird abgeladen auf das Kind.
Genau. Ja. Und diese Verantwortung können sie, also die können sie nicht tragen, weil sich das auch bei ihnen noch gar nicht entwickelt hat. Also es braucht Erwachsene jeder Art, die die Verantwortung für die Beziehungsqualität eben übernehmen und die vorangehen und wissen, mit wem sie es zu tun haben, die sich in die Perspektive des Kindes sozusagen versetzen können und wissen, das kann der noch gar nicht.
Das ist ja krass, wenn ich mir vorstelle, ich werde für was verantwortlich gemacht, was ich per se gar nicht leisten kann, ne? Abgesehen davon, die Verantwortung zu tragen, den Erwachsenen zu halten. Das ist ja auch noch eine Überforderung, ne? Das ist ganz schön heftig, was dem Kind da so aufgelastet wird gerade. Was hilft dann? Also was wäre das Idealtypische? Was würde helfen, um die Empathie auszubilden?
Also zuerst mal mit sich selbst zu beginnen, nämlich mit sich selbst, also ein Gefühl, ein Selbstgefühl zu entwickeln. Also wie erlebe ich mich in meinem Körper, in meiner, in meinem, wie ist mein Atem? Wie gehe ich jetzt zum Beispiel hier in diesem Gespräch? Bis wohin atme ich? Bin ich aufgeregt? Dann geht das immer nur so ein bisschen bis hierhin. Wenn ich dann merke, komm mal wieder ein bisschen runter, dann kann ich ein bisschen tiefer atmen, dann kann ich auch mit dir im Kontakt bleiben. Ja. Wenn ich nur hier oben anfange zu atmen, dann habe ich irgendwann, da bin ich dizzy im Kopf und dann verliere ich auch den Faden. So, also in diesen Selbstkontakt zu gehen, immer wieder einfach nur mal so einzuchecken und es eben auch nicht zu bewerten, sondern zu sagen, okay, was kann ich tun, dass es sich jetzt so verändert, dass es mir möglich ist, im Kontakt zu bleiben. Und das ist eben auch in meinem Buch, also ich habe jetzt zwei Beispiele schon gesagt, also einmal über die Körperwahrnehmung, wie bin ich im Raum, sitze ich überhaupt bequem, dass ich mit dir jetzt reden kann oder ist mein rechter Fuß kälter als der linke, ist mein Kopf heißer als meine Hände, also so und nicht das verändern zu wollen, sondern nur einfach erstmal wahrzunehmen und gucken, wenn meine Füße jetzt kalt sind, kann ich so überhaupt jetzt mit dir weitersprechen? Oder, okay, ich kann jetzt nicht aus dem Gespräch raus. Jetzt muss ich gucken, wie ich mit den kalten Füßen irgendwie jetzt hier klarkomme, ohne dass ich die ganze Zeit mich nur noch auf diese Füße konzentriere. Oder anders sie halt auch komplett irgendwie ausblende.
Ja.
Die anderen, es gibt noch drei andere Arten, wie wir mit der Umwelt eigentlich ständig im Austausch und im Kontakt sind, das ist eben aber unser Herz. Und zwar nicht nur als organische Pumpe gedacht, sondern eben wirklich mit unseren Herzensqualitäten. Häufig haben wir da irgendwie einen Schutz drum, weil wir so am Leisten sind, wir müssen schnell zur Arbeit, wir müssen dann noch irgendwie die Kinder im Kindergarten oder irgendwie den Babysitter irgendwie nach Hause organisieren und dann noch einkaufen. Merkst schon, ich fange jetzt auch an, irgendwie ein bisschen zu hyperventilieren. Und dann kommt natürlich auch, das Herz kann dann das ganze Zeit eigentlich eher auf, also ist im Körper dann alles auf den Solarplexus gerichtet, da wo sich alles um Leistung und um Schaffen und das sind alles positive Dinge dreht, aber im Herzen kommt nicht mehr so viel an, wo du dich damit verbinden kannst mit, was ist eigentlich heute Morgen Schönes passiert, seit ich aufgestanden bin, habe ich, wie bin ich überhaupt wach geworden? Das war eigentlich ganz gut. Oder meine Tochter kam ans Bett und hat irgendwie mir guten Morgen gesagt. Das wird ja häufig einfach unter vielem anderen dann verschüttet. Das muss gar kein besonderer Moment sein. Das kann auch das Haustier sein, das dich irgendwie schief angelächelt hat und denkst, so, das war jetzt echt süß. Eben einfach im Kontakt zu sein und nicht nur auf das muss ich noch, das muss ich noch, das muss ich noch leisten, sondern damit sich einfach zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen zu nähren. Ne? Der vierte Art, wie wir mit der Umwelt in Kontakt gehen, sind unsere Impulse oder unsere Kreativität. Und zwar meine ich da jetzt nicht Bücher schreiben, Bilder malen, musizieren, sondern ich meine, also im wahrsten Sinne des Wortes, und das Leben ist Kreativität an sich. Nichts ist im nächsten Moment so, wie es eben gerade noch gewesen ist. Das heißt, also wir grundsätzlich passen wir uns ständig an etwas Neues an. Und das können wir eben auch in herausfordernden Situationen. Eine herausfordernde Situation ist ja nicht nur, oh Gott, der Idiot, der hat jetzt irgendwie gerade nicht irgendwie die Spülmaschine ausgeräumt, obwohl ich es ihm irgendwie das tausendste Mal gesagt habe, oder der hat wieder den Klodeckel oben gelassen oder die berühmte Zahnpastatube, whatever, kommt ja darauf an, wie kann ich jetzt anders damit umgehen? Also klar, ich kann meckern, aber jeder weiß, wie sich das auf Dauer anfühlt. Das, wenn man mit dieser berühmten Zahnpastatube nicht weiterkommt, dann ist es eben einfach, da kann man noch so viel meckern. Wie gehe ich jetzt damit um? Also, meckere ich weiter oder setze ich mich mit demjenigen mal hin und interessiere mich dafür? Okay, mich nervt es mit der Zahnpastatube. Welchen Gewinn ziehst du daraus, meinetwegen, könnte man dann mal fragen, dass das da so liegt. Ja? Ich habe den Eindruck, du willst mich provozieren und ich lasse mich provozieren und ich will aber eigentlich mit dir eine gute Lösung finden, dass es für dich passt und für mich. Der fünfte Zugang, wie wir eigentlich immer mit der Umwelt auch im Kontakt sind, ist unser Bewusstsein. Und zwar Ein gutes Beispiel ist Hören oder auch Sehen natürlich. Also ich kann, wenn ich höre, kann ich meinen Fokus nach innen verlegen und kann hören, was höre ich in mir. Und ich meine nicht denken. Oder ich kann auch den Fokus nach außen legen und nur auf die Geräusche, die im Außen sind. Damit kann ich auch variieren. Ich kann dann irgendwann dazu kommen, zu sagen, 60%, 40%, 30%, 10%, also lege ich nach innen oder nach außen und damit kann ich spielen. Um in einem empathischen Kontakt zu sein, ist der ideale Zustand, 60% bei mir zu sein und 40% beim anderen. Und dazu gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, das heißt das 60-40-Prinzip. Es geht aber jetzt auch nicht darum, dass wir immer 60-40 durch die Gegend laufen. Es geht ja darum, jetzt ist gerade was passiert, wo war ich denn eigentlich? Ich war ganz schön bei dem oder ich war ganz schön bei mir. Jetzt bin ich total durcheinander. Wie komme ich jetzt wieder in diesen Zustand, 60% bei mir zu sein, um wieder auch 40% für den anderen da sein zu können?
Ja. Wir hängen ja meistens... Wir hängen ja meistens auf einer Seite von diesem Spektrum. Entweder sind wir nur bei uns, ne? Das sind die Leute, die das dann nicht verstehen, weshalb man irgendwie Rücksicht nehmen sollte und vielleicht keine Partys feiern sollte jetzt. Oder um auch die Party Nachbarsgarten vielleicht um 1 Uhr dann doch zu laut ist. Und die anderen, die nur in der Fürsorge sind für den anderen, gerne ja auch die Mütter oder die Eltern, die dann einfach auf dem Zahnfleisch geben, das nicht merken, weil sie so viel geben. Wie kommen wir denn da in die Mitte dann?
Ja, also ich finde, das ist doch das dann immer ganz einfach und ganz plump. Die, die nur bei sich sind, können, das können die ja sehr gut. Die sollten dann üben, mal ein bisschen mehr auf die andere Seite des Berges zu gucken. Und die, die immer auf der anderen Seite des Berges gucken, das können die sehr, sehr gut. Das, das können die loslassen. Und die können gucken, mehr bei sich, also auf diese 60% zu achten. Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass, ja, dass allerdings die, die bei sich eher bei den anderen sind, haben eher den höheren Leidensdruck manchmal oder schneller erreicht.
Ist absolut so. Gebe ich dir total recht. Ist so. Und das wollte ich vorhin nämlich sagen. Und das ist gut, dass du das jetzt nämlich nochmal so erwähnst. Es ist, man muss aber immer sich dann, gerade für die, die das so verinnerlicht haben, und das macht ja keiner, weil er irgendwie nichts Besseres zu tun hat, sondern das ist das, was sie gelernt haben. Damit sind sie wertvoll, damit denken sie, dass sie wertvoll sind. Das ist auch wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Aber im Flugzeug ist es auch so. Erst ziehst du dir den Sauerstoff an, bevor du dich um welche, die weniger stabil sind, kümmerst. Ja. Bringt überhaupt nichts. Man ist nicht hilfreich dann für andere, wenn man ausgebrannt bei denen am Bett steht. Ja. Man ist vor allen Dingen kein gutes Vorbild für die, also wenn wir jetzt bei Familie bleiben, für die Kinder. Ja. Dann hast du das Gleiche in grün 20 Jahre später.
Ja. Die Weitergabe der Burnout-Staffel.
Ja.
Was mir gerade so kommt, ist, dass ich tatsächlich gefühlsmäßig eher bei denen sind, die in den Burnout gehen, statt die bei sich sehr gut sein können. Und jetzt, wo ich dich habe sprechen hören, merkte ich, okay, es geht auch darum, mein Mitgefühl für die Menschen zu, oder auch zu sehen, was die für eine Stärke haben, dass sie so bei sich sein können, ne? Und nicht nur die Auswüchse zu sehen, wenn die mit 250 hinter mir auf der Autobahn links stehen.
Ja, das ist ja dann auch ein häufiges Beispiel. Wie kann man denn für die noch Empathie haben? Das macht mich so wütend. Ist ja auch gut, dass, also Wut ist ja eins der besten Schmier- und Lösungsmittel letztendlich, obwohl die meisten ja wirklich auch Angst davor haben. Für mich ist das immer, es ist ja gut, dass man wütend ist, nur helfen tut's nicht. So. Es hilft nicht, um mit jemandem, der mit 250 auf der Autobahn irgendwie rast, um in Kontakt zu kommen. Es hilft weder mir noch dem, ihm zu sagen, du bist ein Idiot.
Ja, das ist auch nicht meine Aufgabe.
Ja, was macht der? Der tritt nur weiter aufs Pedal. Was für mich das zeigt, ist, dass jemand, der so über die Autobahn rast, das Gefühl für sich verloren hat. Und seine Grenzen nie gezeigt bekommen hat oder nie, der hat keine Grenzen im Außen gehabt und seine sind auch nicht respektiert worden.
Oh, wow, okay.
Und weil sonst würde ich nicht so im Auto sitzen und ausblenden, dass da draußen Leute auch fahren, die irgendwo hin müssen, die kleinere Autos haben, die möglicherweise einen Defekt haben, die Kinder mit drin sitzen haben, die abgelenkt sein können. Das ist ja das, worum es geht. Also auch Bewusstsein, den Rest der Autobahn noch wahrzunehmen. Das meine ich mit, die haben das Selbstgefühl, also die haben ein großes, die haben eine große Power, ja, aber sie haben haben ein geringes Selbstgefühl.
Oh, wow, ja. Das hat mich auch berührt, als du gesagt hast, dass deren Grenzen selbst nicht gewahrt wurden. Ne?
Ja. Es ist schwer. Da, also auch für mich ist es schwer, wenn ich hier, ich wohne in Berlin, wenn die den Programm runterrasen, dahin zu gehen. Und aber eigentlich müsste man sagen, wenn man mit denen spricht, auch was ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich eine meiner Lieblingsfragen: Was ist der Gewinn für dich? Und sich wirklich für den Gewinn zu interessieren. Weil dann kommt jeder irgendwie so ins eigene Denken. Dass ich ihm sage, ich finde das scheiße. Ja, also das, wie gesagt, also das wissen die ja sowieso alle ganz genau, dass alle, dass 99% der Leute das scheiße finden. Ja.
Also das Fragen ist die eine Sache, also mich dafür wirklich zu interessieren. Ich bin immer trotzdem schnell dabei, dann höre ich dem zu und gleichzeitig will ich ja, dass er das aufhört. Ne? So. Dann sage ich ihm, das macht mir Angst, zum Beispiel, ne? Oder das macht mich wütend. Und dann sagt er vielleicht, ist mir egal oder keine Ahnung was.
Das ist eine normale Abwehrreaktion. Mhm. Und da gibt es eben auch in meinem Buch, da habe ich auch wirklich lange, wenn man so ein Buch schreibt, dann dauert das sickert ja auch alles nochmal richtig ein. Und zwar wirklich so von Haarwurzel bis in den kleinen Fußzeh. Und das ist wie so wenn Wasser durch so Sand durchrieselt. Mhm. Also ich habe das auch gemerkt, das ist so wirklich nochmal alles so in jede Pore auch bei mir irgendwie rein. Und es gibt eben das eine Gespräch mit dem Jes Bertelsen, der diesen Verein mit mehreren Dänen zusammen um Jesper Juhl herum gegründet hat, diesen Born's Lives Kund Cup. Und da geht es eben, also das Gespräch geht über die Liebe, aber wir reden auch viel über eben Wut, weil zur Liebe gehört Wut auch irgendwie dazu, weil wir mit ihr entweder in Kontakt gehen wollen oder mit ihr aus dem Kontakt gehen. Und jemandem zu sagen, lass das oder das macht mich traurig, da kann derjenige auch nichts mit anfangen. Es geht wirklich nur zu sagen, was... Ich sehe, dass du das tust. Ich verstehe es nicht. Erzähl mir was davon.
Okay.
Erzähl mir was darüber. Was sind die guten Gefühle dabei? Was sind die schlechten Gefühle dabei? Denkst du manchmal an Leute, die da draußen sind? Also wirklich in den Dialog zu gehen. Und eben nicht mit der Bewertung und der Abwertung. Und warum machst du das nicht so wie ich?
Ja. Ich höre auch raus, dass es auch kein Ziel eigentlich hat, wenn ich frage, was ist dein Gewinn dafür? Ne? Ist das nicht das Ziel, das den anderen in dem Fall zu verändern, ne? Sondern in den Kontakt zu kommen? Habe ich das verstanden richtig?
Ja, absolut. Und genau so ist es dann eben auch mit Kindern. Mhm. Kindern machen ja auch so vieles, was wir irgendwie nicht mehr verstehen oder wo wir auch den Kontakt als Erwachsene zu verloren haben, weil es für uns auch schon länger irgendwie zurückliegt oder weil wir auch bestimmte Dinge nicht tun durften. Ja. Und dann wirklich diese Neugier in sich zu mobilisieren und zu sagen, ey, das machst du ja wirklich irgendwie so, so habe ich das noch nie gesehen.
Okay, ja.
Es irritiert mich oder das freut mich oder was auch immer. Also dann auch zu fühlen, ja, was da ist, ja. Und aber nicht dann bei dem Kind die Verantwortung zu lassen, sondern zu sagen, oh, da mache ich mir jetzt erstmal Gedanken drum und da komme ich nochmal auf dich zu, aber ich lerne gerade was von dir.
Okay, wow. Also wirklich diesen Open Mind zu haben und absichtslos zu sein in dem Moment.
Ja. Okay. Und wenn, also ich sage auch immer gerne dazu, also weil ich habe neulich einem alten Freund von mir auch mein Buch geschickt und er meinte, oh, das liest sich wie ein Dauervorwurf. Und ich so, oh Gott, das soll es ja echt überhaupt nicht sein. Ich habe mir auch wirklich beim Schreiben Mühe gegeben, dass ich, also mir ist, ne, also Zeigefinger, moralischer, ist wirklich genau das, was ich mit meinem, mit diesem mich damit beschäftigen, wirklich nicht in meinem, also ne, woran ich übe, dass es nicht in meinem Leben ist, so offenbar. Aber es sind ja auch immer zwei Seiten. Das ist, was er mir von sich sagt, so kommt es bei ihm an. Das heißt nicht, dass ich es so gemacht habe. Aber wenn es daneben geht, zu sagen, fuck, ist daneben gegangen, war so, wie will ich jetzt noch das Bestmögliche draus machen? Ja. So, und das dauert auch. Es dauert. Was meinst du, wie oft ich echt auf die Schnauze gefallen bin? Ja? Als ich angefangen habe, meinen Kindern anders zu reden, das hatte ich echt erst angehört, als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Backsteine verschluckt. Ja. So, und das Einzige, was es aber bewirkt hat, war, ich habe dann ein bisschen so drauf geachtet, wie die drauf reagieren. Es war auf jeden Fall, okay, irgendwas ist anders mit Mama. Ja. Und also ich habe weiter probiert, weiter geübt, üben. So, und das ist, ich weiß nicht, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das Alte konnte ich wahnsinnig gut. Ich kann gut meckern, ich kann gut mich aufregen, ich kann gut irgendwie anderen die Schuld zuschieben oder mich schuldig fühlen. Also auch da, ich bin in beiden wahnsinnig gut. Aber was will ich üben? Ich will üben, dass es genau darum nicht geht. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und dann lenke ich da meine Aufmerksamkeit hin.
Wo kommt das mit diesem richtig und falsch her?
Naja, also ich meine, also ich sag mal, ich hoffe, dass sich jetzt echt nicht die Kirche davon irgendwie angegriffen fühlt, ja, aber ich glaube, es ist ein jahrtausendealtes Prinzip, aber nicht in dem Sinne. Ich glaube, dass es falsch ausgelegt wurde, weil ich sage mal, alle Religionen mehr oder weniger auf eine Art und Weise, und selbst der Humanismus, sind ja alle ungefähr zu einem ähnlichen Zeitpunkt entstanden. Und die haben sich natürlich mit der Moral alle beschäftigt. Und auch, aber man muss irgendwie auch zurückdenken, okay, das ist halt so viele tausend Jahre zurück. Also der Mensch, der damals irgendwie darüber gedacht hat, war ein anderer als der heute. Und dann kamen halt irgendwie Leute dazu, die das mal so und mal so interpretiert haben. Und das ist auch, finde ich, das ist ein Ausprobieren. Ich finde, mit dem richtig und dem falsch, das ist, sage ich es gleich noch, ja, das ist der falsche Weg. Also für mich ist es, also ich sage mal, es ist nicht der Weg, dass wir gut miteinander klarkommen. Ich finde, man kann Mathe mit richtig und mit falsch bewerten. Aber das finde ich auch ein schönes Beispiel, aber nicht den Weg dahin. Das Ergebnis. Und das, da gibt es nicht so viel auf der Welt, wo man sagen kann, das gibt ein eindeutiges Ergebnis und das ist richtig oder das ist falsch.
Und ich glaube, in höherer Mathematik gibt es noch nicht mal das. Ne? Das ist tatsächlich dann so Näherungssachen und so. Und ja, ich musste nur dran denken, weil ich habe schon lange her irgendeinen japanischen Zeichentrickfilm oder irgendeinen Realfilm gesehen, irgendwas aus Japan. Und da war das so auch drin, ne? Dieses, es gibt kein richtig und kein falsch. Und ich habe das damals noch nicht so so genau verstanden, ne? Und dachte, wie kann man, es gibt doch, es muss doch eine Bewertung geben, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ne, so das Verhalten. Und das war aber bei denen gar nicht im Gedankengut drin, wie. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und
also ich, wie gesagt, also um in einer größeren Gruppe zusammenzuwohnen, also auch, sagen wir mal, auch in einer Familie, wobei das ist ja meistens jetzt nicht, heutzutage nicht mehr so eine riesige
Gruppe. Entschuldigung, es ging um Gut und Böse, so war es. Es ging um Gut und Böse.
Ja, auch genau. Gut und Böse.
Ja.
Also ich, ja, das ist ja Auslegungssache. Mhm. Was für den einen gut ist, ist für den anderen böse. Mhm. Und da fängt dann das, was ich sagen wollte. Also um in einer größeren Gruppe klarzukommen, kann man sich auf Werte einigen. Mhm. Das ist ein Wert, der mir wichtig ist in unserem Zusammenleben. Mhm. Und das ist ein Wert, der mir wichtig ist in unserem Zusammenleben. Und dann guckt man sich die an. Kann ich mit diesem Wert, was weiß ich überhaupt über diesen Wert? Also reden wir jetzt mal über Verantwortung. Verantwortung ist mir wertvoll in unserem Zusammenleben. Verantwortung ist für den anderen schon wieder was ganz anderes als für mich. Also müssen wir uns zuallererst mal hinsetzen, was bedeutet Verantwortung überhaupt für dich?
Wow.
Das bedeutet natürlich, ja, auf deinem Zettel so gelesen, was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben? Das ist genau das. Hinsetzen, damit anfangen, über die eigenen Fantasien oder die eigenen Wünsche, die eigenen Vorstellungen, sich einmal die Woche Zeit zu nehmen, eine halbe Stunde jeder, und über einen so einen Wert zu sprechen.
Wow.
Zum Beispiel. Und der gute Effekt ist, wenn die Kinder ja dabei sind, die hören das alles. Und das geht einfach, denen muss man dann gar nicht mehr viel sagen. Das geht bei denen so rein wie bei mir, das rieselt so über die Zeit.
Ja, ein total schönes Bild zu sagen, ah wow, da gibt es ein Ritual oder eine Tradition in einem Elternhaus, wo über Werte regelmäßig gesprochen wird. Statt über die Schule zu schimpfen oder über Politiker oder über die Nachbarn oder über mich selbst, ne? Oder über das Kind. Ja, es hat einen ganz anderen, merke ich, hat einen ganz anderen, passiert was, ja, schon in der Vorstellung bei mir. Wird gleich
auf eine Wahrheit. Dass du das machst, wenn du so einen Podcast machst.
Bitte?
Ich bin davon ausgegangen, dass wenn du so einen Podcast machst, dass du das schon machst. Ich dachte, ich erzähle dir jetzt nichts Neues, aber es ist schön.
Naja, wir sprechen schon, aber über Werte jetzt, das haben wir noch nicht so gemacht. Ne? Ja. Es hört sich sehr erhaben an auf eine Weise, ne? Wenn wir sagen, wir sprechen über Werte. Das hat sowas, ja.
Ja, und es kann auch, zum Beispiel, das Gespräch kann auch so verlaufen, dass du irgendwie sagst, oder das verstehst du unter Verantwortung und das verstehst du unter Verantwortung, ist ja das Gleiche. Und dann ist ja super. Also das Gespräch muss nicht eine halbe Stunde lang sein.
Ja.
Was aber schön ist, also wenn man dann diese halbe Stunde mit Schweigen verbringt.
Wow.
Manchmal ist es nämlich so, ich meine, wirklich, ich habe eine halbe Stunde jetzt lang angesetzt, eher für Leute, die viel noch da irgendwie sozusagen haben. Es reicht manchmal auch, eben gerade ist was passiert bei uns in der Küche, ich sage immer gerne das Geschirrspül ausräumen. Einer von beiden, Vater, Mutter, hat es nicht gemacht, obwohl es irgendwie abgemacht war. So, dann eine halbe Stunde später sich hinsetzen und einfach, jeder hat 5 Minuten. Jeder sagt, was bei ihm passiert ist, wie es ihm damit ging. Und der andere hört nur zu und sagt auch hinterher nichts dazu.
Wow.
Und dann hat der andere die 5 Minuten. Und wenn in diesen 5 Minuten nichts mehr kommt, einfach zu warten, weil manchmal kommt nach einer Minute Stille oder nach 2 Minuten doch nochmal irgendwie so, und das wollte ich dir eigentlich auch noch sagen. Und das muss gar nichts mit der Spülmaschine zu tun haben. Das kann dann auch sein, eigentlich habe ich dich total lieb.
Ja, die Kraft der Pause. Ne?
Ja.
Ja, Mona, vielen Dank. Das finde ich ein schönes Schlusswort fast schon. Ich möchte dir Danke sagen, nicht nur, dass du hier im Podcast warst, sondern auch für deine Arbeit. Ich habe so ein bisschen gelesen über deinen Werdegang und mir imponiert das einfach immer, wenn Menschen da so ihrem Ruf folgen, ne? Und die Drehbuchautorin, die dann merkt, okay, wow, da ist aber was, was mich ganz, wo ich eigentlich einen Film drüber machen möchte. Und ich merke aber, dass mich das so packt, dieses Thema, wie können wir eigentlich mit Menschen anders sein, auf so eine Reise sich begibt und zur Familientherapeutin wird, ne? Und dann nach Dänemark reist und so. Das ist ja eine echte Reise im Außen und im Innen.
Ja.
Ich glaube, das ist ganz wertvoll, einfach solche Menschen zu sehen wie dich, die das vormachen und die das dann auch noch weitergeben, wie in deinem Buch oder in deiner Arbeit als Therapeutin oder genau. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir, das hast du sehr schön gesagt. Das nehme ich auch richtig gerne an.
Wie kann man sich mit dir verbinden? Also einmal dein Buch, ne, ganz klar. Das packe ich auch noch in die Shownotes.
Genau, Zeit für Empathie im Belz Verlag. Und
5 das Wege für entspanntes Familien.
Genau, oder die Unterschrift vergesse ich auch immer. Aber also kommt auch am 7. Oktober raus. Und ansonsten über meine Webseite www.monakino.de. Auf Instagram bin ich auch. Und Monakino, einfach zusammengeschrieben. Und bei LinkedIn könnte man sich auch mit mir irgendwie in Kontakt treten. Wobei ich momentan nicht so wahnsinnig hyperaktiv da zugange bin. Deswegen, also, aber ich reagiere, wenn ich irgendwie angeschrieben werde. Und aber ich bin da gerade jetzt so auch dadurch, dass das Buch rauskommt, bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob nicht irgendwie mal was nachjustiert werden muss und soll und wenn ja, wie.
Okay, wir packen die Links rein. Empfehlung, das Buch. Jetzt die letzten Fragen, die abschließenden Fragen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest oder lernen durftest später?
Um ehrlich zu sein, von heute aus betrachtet, würde ich sagen, es hat nichts gefehlt.
Wow.
Und zwar im doppelten Sinne. Ich habe über das, was da war, diesen Weg gefunden.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Eigentlich ist das die gleiche Antwort, aber ich guck mal, ob ich es noch ein bisschen. Dass ich am Leben bin. Ja, dass ich das Leben kennengelernt habe überhaupt. Ja. So. Dass ich da bin. Ja, so. Ich glaube, ich wäre wahnsinnig traurig, wenn ich nicht geboren worden wäre. Ich wüsste ja nicht, wie es ist. Trotzdem. Mann, es ist ganz schön. Also diese Höhen und diese Tiefen, die ich erlebt habe, dass ich die habe erleben dürfen. Das ist wirklich, es ist groß und es ist reich und es ist dunkel, aber es ist eben auch hell. So. Es ist schön, dass ich das erleben darf und dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
Wow. Wenn du werdenden Eltern 3 Dinge mit auf den Weg geben könntest, dann sagst, okay, das sind meine 3 Wahrheiten oder daran, haltet euch an diese 3 Dinge, was wären das?
Es gibt einen Satz, der 3 Dinge beinhaltet. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich bin nicht auf der Welt, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und ich wünsche dir ein schönes Leben, sich so zu begegnen.
Oh. Danke, Mona.
Bitte. Ich habe es versucht, so wenig wie möglich moralisch, also wirklich, es geht wirklich daran, seid offen, liebt euch, seid liebevoll, überlegt, was ist liebevoll für dich, ja. Unterhaltet euch über diese Werte.
Ja, danke dir.
Bitte.
Wenn du jetzt noch mehr über Empathie erfahren möchtest und nicht nur wissen, sondern tatsächlich das auch erspüren möchtest und erleben möchtest, dann kann ich dir nur das Buch Zeit für Empathie von Mona ans Herz legen, denn das ist weit mehr als eine Wissenssammlung. Da gibt es Input auf der Wissensseite, aber es gibt auch ganz viele Dinge, wie du selbst was erfahren kannst. Und Mona macht das ganz geschickt. An manchen Stellen gibt es Geschichten und sie lädt dich ein, mal zu fühlen, wie das ist, wenn du die Geschichte liest und miterlebst. Wie sich dein Herzschlag oder dein Atem verändert zum Beispiel. Das finde ich eine super Idee. Also neben den ganzen Übungen, die drin sind und den Gastbeiträgen von den wunderbaren Menschen, diese Geschichten, der Ansatz mit den Geschichten hat mir total gut gefallen. Hat mir auch deshalb gut gefallen, weil in unserem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte ja auch eine Geschichte im Mittelpunkt steht. Das ist die Geschichte, die du deinem Kind vorlesen kannst und es so mitbekommt, wie Entspannungsübungen und wie Meditation wirken kann. Und dann vielleicht ein bisschen Interesse daran hat, das auch zu machen. Und dann hast du so einen wunderbaren Türöffner zu sagen, ey, hast du Lust, das, was Nina und Tim und der kleine Samurai erlebt haben, auch mal auszuprobieren? Hier steht auch noch eine Übung drin. Man kann das auch selbst machen. Und schon seid ihr mitten nicht nur in der Beziehung, sondern auch in der Übung drin. Genau. Apropos Geschichten. Nächste Woche lese ich aus meinen Wichtelgeschichten vor. Also da ist nochmal eine Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich bräuchte nochmal so ein bisschen Luft. Am 22.12. um 15 Uhr lese ich vor, wahrscheinlich auf YouTube. Ich muss mal gucken, du wirst das genau finden auf meiner Facebook-Seite oder auf Instagram oder in meinem Newsletter oder auf meiner Webseite. Ich kündige das nochmal an genau und dann lese ich für dein Kind vor und du kannst vielleicht ein bisschen nochmal arbeiten oder was vorbereiten oder dich einfach auf die Couch legen und die Füße hochlegen, während dein Kind meiner Stimme lauscht. Ja, jetzt bleibt mir nur dir Danke zu sagen, dass du bis hierhin mitgehört hast und dir Danke zu sagen dafür, dass du in dem Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest und dich so einbringst. Dafür ein ganz, ganz großes Danke von mir und dir jetzt alles Liebe.